Elefantenrunde, der jugendpolitische Podcast des VCP Bayern.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Elefantenrunde. Wir haben über Weihnachten und den Jahresstart eine kleine Pause gemacht, aber sind jetzt wieder zurück. Und wir, das sind einmal die Marie.
Hallo.
Der Patrick.
Hallo.
Und ich, der Maxl. Hallo, servus. Wie ihr wisst, stehen wir im VCP und auch bei anderen Pfadfinderinnenverbänden für Weltoffenheit, Toleranz und Freiheit. Bei uns spielen Herkunft, Aussehen und die sexuelle Orientierung keine Rolle. Wir grenzen uns auch klar von Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus ab. Seit einigen Jahren hat sich eine Partei regelrecht in die Gesellschaft hineingefressen, nämlich die Alternative für Deutschland. Auf die AfD lässt sich aus unterschiedlichen Perspektiven schauen und das tun wir heute mit unserem Gast. Martin Stammler ist Bildungsreferent am Kompetenzzentrum für Demokratie und Menschenwürde in Nürnberg. Und wir freuen uns, dass er heute mit uns über ganz viele Themen rund um die AfD sprechen möchte. Herzlich willkommen, Martin.
Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Und wir würden dich noch bitten, dich kurz noch ein bisschen vorzustellen, unseren Hörerinnen. Was machst du genau? Wie bist du auch zu diesem Thema Politik zugänglich geworden?
Ja, ich arbeite als Bildungsreferent im Caritas Pirkheimerhaus in Nürnberg. Das ist ein Bildungshaus, ein katholisch getragenes Bildungshaus, was zuständig ist für ganz unterschiedliche Bildungs- und Begegnungsformate für Jugendliche, für Erwachsene zu ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Themen. Und dort bin ich zuständig für verschiedene Projekte, einerseits zum Beispiel zur Erinnerungsarbeit an den Nationalsozialismus, wo man ja in Nürnberg auch sehr viel machen kann, aber auch zu anderen Themen wie Migration, Nachhaltigkeit und weiteres. Im Grunde genommen ist es politische Bildung, die wir da machen und die ich da auch mache. Und persönlich bin ich Politikwissenschaftler von meiner universitären Ausbildung her und habe mich da im Studium auch schon mit der extremen Rechten auseinandergesetzt, damals noch sehr stark mit der NPD. Und das Thema hat mich einfach in meiner Bildungsarbeit jetzt auch seitdem bis heute begleitet und ist auch der Grund, warum ich jetzt Bildungs-, Beratungs- und Vernetzungsangebote zu diesem Thema auch anbiete.
Ja, super cool. Dann freue ich mich auf ein spannendes Gespräch. Du hast gerade schon von der Partei gesprochen, die uns in unserer ersten Frage auch begleiten wird, der NPD. Denn zu Beginn war die AfD ja erstmal augenscheinlich nicht die superrechte Partei. Sondern es wurde eher als europakritische Partei gegründet. Nun ist es ja doch so, dass die AfD sehr weit am rechten Rand fischt. Wenn man jetzt böse sein will, könnte man sagen, dass sie fast schon darüber hinausgeht, über den Rand. Die Europakritik ist aber einfach nicht mehr so präsent. Kann man erklären, woher dieser Wandel kommt? Also gefühlt hat die AfD ein richtiges Bedarfsfeld voll aufgefüllt, ein Feld, wo Parteien gefehlt haben. Allerdings gab es ja einige sehr ähnliche Parteien, ich meine als Beispiel die NPD oder auch die Republikaner. Warum genau war die AfD so erfolgreich? Was hat sie gehabt, was die anderen Parteien nicht hatten?
Ja, das ist tatsächlich so. Also die Beobachtung stimmt zu größten Teilen. Es war Forscherinnen und Forschern, die jetzt zu dem Themenfeld Rechtsextremismus in Deutschland und auch in Europa forschen, schon immer klar, dass da theoretisch eine Lücke besteht im Parteienspektrum. Gerade als die Unionsparteien dann auch immer mehr sozusagen ihren Konservatismus zu gewissermaßen vor allem auf der Gesellschaftsebene ein bisschen aufgegeben haben und sozusagen mehr in die selbstverortete, selbst so benannte Mitte gegangen sind, ist sozusagen dieses Vakuum auch immer größer geworden. Und einerseits hat sich das mal gezeigt, Anfang der 90er bei der sogenannten Asyldebatte und Asylrechtsverschärfungen, als dann die Union auch wieder versucht hat, eben dieses Vakuum wieder kleiner zu machen oder diese Lücke wieder kleiner zu machen und nach rechts gedriftet ist wieder. Und das Gleiche lässt sich oder ließe sich dann eben in den letzten Jahren auch wieder beobachten. Natürlich gab es auch die NPD und die Republikaner. Und der entscheidende Unterschied ist aber da vor allem, dass gerade die NPD auch schon eine lange Historie hat als eine mehr oder weniger Nachfolgepartei der NSDAP. die sozusagen auch aus Alt-Nazis damals in den 60ern, 70ern, 80ern und dann knallharten Neonazis in den späteren Jahren und Jahrzehnten einfach eine ganz andere, klare, offene Haltung in der Befürwortung des historischen Nationalsozialismus hatten, eine sehr viel deutlichere und gewaltvollere Sprache, eine sehr viel deutlichere Ablehnung des demokratischen Systems und allem, was dazugehört. Und das hat letztendlich dann auch trotzdem einfach eine geringere Zahl an potenziellen WählerInnen einfach angesprochen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist im Prinzip auch, dass letztendlich quasi durch die Erfahrung mit dem historischen Nationalsozialismus in Deutschland ist vergleichsweise zu anderen Ländern in Europa immer schon ein bisschen ein größeres Hemmnis gab, offen nationalsozialistisch sich zu äußern und zu wählen, sodass quasi hier von einer Art so ein verschleppter Entwicklung teilweise auch gesprochen wird. Also das, was in anderen europäischen Ländern irgendwie so zum, normalen, in Anführungszeichen, Sockelwählerschaft und Sockelpotenzial an extrem rechter Einstellung da ist, ist in Deutschland letztendlich dann durch die AfD auch irgendwann, konnte es dann irgendwann auch abgerufen werden. Genau. Und wenn man jetzt noch auf die Frage so ein bisschen eingeht, was das Thema Europakritik oder warum das da auch ein bisschen weggekommen ist, hängt vor allem natürlich dann auch mit der Entwicklung ab 2015 vor allem zusammen, also als gerade dann das Thema Asyl und Migration als das alleinige oder Hauptthema der AfD auch identifiziert worden ist, hat natürlich vorher auch schon da gewesen, aber da dann noch mehr und die AfD kann auch immer im Prinzip noch so als wirklich eine fast Ein-Themen-Partei bezeichnet werden. Das Thema hat natürlich auch aufgrund der Pandemie ein bisschen auch an und aufgrund sinkender Asylzahlen auch ein bisschen an Stärke und Agenda-Setting irgendwie verloren. Aber letztendlich ist es immer schon noch ihr Hauptthema und jetzt versucht sie eben dann ein bisschen umzuschwenken auf Klimawandelleugnung oder Klimapolitikkritik, Gender-Politikkritik und auch bis zum gewissen Stück natürlich auch so Pandemie-Bekämpfungskritik. Und dadurch ist das Thema Europa letztendlich auch quasi als Querschnittsthema in den Hintergrund getrieben. Es spielt schon immer noch eine Rolle und es wird immer noch gesagt, eine Lösung ist sozusagen weniger Europa und mehr Nationalstaat und der Dexit, also der Austritt aus der Europäischen Union, hat es ja auch ins Programm geschafft. Dementsprechend lässt sich das dadurch einfach ein bisschen erklären und natürlich auch durch den inhaltlichen und personellen Wandel der Partei. Also gerade jetzt der Mitparteigründer Lucke, der eben sehr stark auf Europa fixiert war, der dann ja auch die Partei verlassen hat und die zunehmende Radikalisierung seit dessen hin zu einer extrem rechten Ausrichtung hat dann letztendlich das Europathema, was sehr wirtschaftlich begriffen worden ist, zunächst auch am Anfang der AfD und nicht nur kulturell und gesellschaftlich, sondern eben vor allem wirtschaftlich einfach in den Hintergrund gedrängt.
Ja, super spannend. Das finde ich ganz interessant, dass du sagst, dass man das unter euch Wissenschaftlern das fast schon ein bisschen bekannt war oder man gesagt hat, okay, es ist damit zu rechnen, dass so eine Partei herkommt, weil also als Normalo war es anfangs für mich eher so und ich glaube auch für viele anderen, dass man die AfD als Protestpartei wahrgenommen hat. Und ich dachte, ja gut, irgendwann verschwindet die doch auch wieder. Aber mittlerweile zeigt sich ja doch eher, dass die AfD sich fest in unser Parteienspektrum eingebettet hat und auch in einigen Bundesländern, also bei der Bundestagswahl war man ja fast schon ein bisschen geschockt, wie viele Direktmandate die AfD geholt hat, gute Wahlergebnisse hat. In vielen anderen europäischen Nachbarländern, hast du ja auch gerade schon gesagt, ist es ja schon die Regel. Also wenn ich nach Frankreich schaue mit der Front National zum Beispiel oder auch in Italien, ja, gibt es ganz viele Parteien in die Richtung. Aber waren in Deutschland die anderen Parteien und die JournalistInnen zu blauäugig bei der Beurteilung der AfD oder gab es einfach diesen Wandel in Deutschland auf einmal?
Ich würde sagen, ein sowohl als auch. Also es gab zur Gründungszeit der AfD auf jeden Fall eine Blauäugigkeit unter JournalistInnen sowie auch unter einigen Parteien. Gleichzeitig gab es von Beginn auch einige Formate, journalistische Formate, WissenschaftlerInnen und auch so Recherchekollektive, die von Anfang an gesagt haben, hier bei der AfD tut sich was, was wir unbedingt beobachten müssen. Und es ist mitnichten nur eine eurokritische Partei der Mitte von frustrierten Unionen Mitgliedern. Also insofern ist es so ein bisschen beides auch. Ich will auch nochmal erklären, warum ich gesagt habe, dass die AfD quasi eine Art Lücke gefüllt hat. Es ist so, dass es quasi gesellschaftliche Studien, die versuchen, rechtsextreme Einstellungsmerkmale in unserer Gesellschaft zu messen, schon lange von einem sehr viel höheren Potenzial einfach ausgegangen sind, weil sie das eben gemessen haben. Also wir haben Studien, die in Anfang der 2000er Jahre begonnen haben und die nach dem gleichen Muster immer wieder alle 2 Jahre durchgeführt werden, und die haben eben gezeigt, dass es Zustimmung zu einzelnen Einstellungsmerkmalen wie Rassismus oder Verharmlosung des Nationalsozialismus, Antisemitismus, Befürwortung einer rechtsextremen Diktatur, dass da diese Zustimmungswerte einfach sehr viel höher sind, als es bisher sich in Wahlergebnissen von extrem rechten Parteien niedergeschlagen hat. Also konnte man immer schon sagen, das Potenzial ist da. Es wird einfach nur nicht abgerufen, hängt auch damit zusammen, dass die großen sogenannten Volksparteien einfach da viele bislang integriert hatten sozusagen mit ihren Wählerstimmen und die Menschen dann eben entsprechend diesen Parteien die Stimme gegeben haben oder vielleicht gar nicht zur Wahl gegangen sind. Aber es hat sich natürlich auch was bei der AfD verändert. Also es ist schon so, dass die AfD zunächst einfach in den Gründungsjahren als etwas harmloser tatsächlich auch wirklich gelten konnte, als sie das jetzt ist. Es gab eben auch noch die sogenannten gemäßigteren Kräfte, was jetzt gar nicht so verharmlosend klingen soll, denn die haben natürlich auch die rechtsextremen Kräfte in ihrer Partei, wussten von ihnen und haben sie auch geduldet, haben sie machen lassen, haben wenig widersprochen. Jetzt erst nach den ganzen Entwicklungen in den letzten Jahren, die immer in eine ganz klar extrem rechtere Richtung eben einfach gingen und immer auch noch gehen, ist es sozusagen wirklich eine Etablierung und eine Stammwählerschaft, von der man sprechen kann, die es gibt, bis zum gewissen Prozentsatz. Wir reden da eben auch zwischen, 5 und 25%, je nach Region und je nach ländlichem Raum, Stadt etc., die AfD da verlässlicherweise abrufen kann und auch wahrscheinlich auch noch weiterhin abrufen wird. Und diese Stammwählerschaft ist da und die wird auch so schnell nicht wieder verschwinden. Deswegen arbeitet die AfD auf jeden Fall mit Methoden einer Protestpartei immer wieder mal, aber sie ist es definitiv nicht.
Es lässt sich ja bei der AfD ja vor allem eins beobachten. Wenn man jetzt die Wahlergebnisse der AfD im ganzen Bundesgebiet anschaut, stellt man vor allem fest, dass gerade in den neuen Bundesländern im Osten die AfD überproportional erfolgreich ist. Im Westen zwar auch gut unterwegs ist, aber bei Weitem nicht so viele Wahlerfolge erzielt als im Osten. Das war bei der Linkspartei eigentlich ähnlich. Die war ja sozusagen die große Ostpartei hinter den etablierten Parteien CDU, CSU und SPD, beziehungsweise CDU. Und das hat jetzt allmählich hat die AfD in da Prozente abgenommen. Warum ist bei der AfD dieses Phänomen so extrem, dass die AfD gerade im Osten eine unglaublich starke Wählerschaft hat und im Westen dagegen eher stagniert, gerade wieder ein bisschen zurückfällt? Woran liegt das? Weil das ist ja so ein Thema, das bei der Beurteilung der AfD ja sehr, sehr wichtig ist und wo sie natürlich auch die CDU und natürlich in dem Fall auch die Linken, du hast die Zähne ausbeißen, diese Wählerschaft wieder zurückzuholen in ihre Partei sozusagen.
Ja, darauf gibt es nicht so eine klare Antwort, sondern es ist so mehr so ein sind viele Puzzleteile, die damit reinspielen, sowohl historische Puzzleteile als auch soziale Puzzleteile, also wie ist die Gesellschaftsstruktur, wie funktioniert politische Kultur dort, wie haben sich jugendliche, junge Menschen sozialisiert, in welcher Zeit, das spielt ja alles mit rein, aber auch der Umgang mit dem Nationalsozialismus. Also wir erleben eben nach der Wende quasi eine Abwanderung von vielen Menschen in den Westen, progressive Menschen, die es in die Großstädte in den Westen, nicht nur die Großstädte, aber auch in die Städte im Westen zieht, und erleben sozusagen, dass im ländlichen Raum in Ostdeutschland oder in einigen ostdeutschen Bundesländern im ländlichen Raum die dominierende Subkultur vermehrt die rechtsextreme Subkultur wird. Das heißt, wenn du irgendwie Zugehörigkeit als Jugendlicher haben willst, wenn du dazugehören willst, wenn du nicht verprügelt ausgegrenzt werden willst und wenn du überhaupt irgendwie eine Form von Gruppe, Zusammenhörigkeitsgefühl haben willst, dann musstest du dich vielfach eben in kleineren, dörflicheren Strukturen an die lokale Neonazi-Gruppe einfach ranhängen. Und das macht dann natürlich auch was mit dir, wenn du das tust. Und dann sprechen wir eben von der Sozialisation im Alter zwischen 12 und 20 Jahren. Wenn du dann jahrelang mit diesen Inhalten konfrontiert wirst, mit diesen Leuten zu tun hast und so weiter, das ist dann auch was, was dich dann auch prägen kann. Und so werden diese Biografien fortgeschrieben sozusagen. Also das ist eine der Erklärungsansätze, die es da gibt. Ein weiterer ist definitiv auch der Umgang mit dem historischen Nationalsozialismus in der DDR. Es wurde gesagt, die DDR sei ein antifaschistischer Staat und wir müssen uns nicht auseinandersetzen mit dem Nationalsozialismus. Und gleichzeitig ist der Umgang beispielsweise mit GastarbeiterInnen aus dem Vietnam auch gewesen, sie einfach komplett abzuschotten von der Bevölkerung und keine Begegnung zu ermöglichen. Also das heißt, wir haben ganz, ganz widersprüchlichen Umgang, einerseits zu sagen, wir müssen uns nicht auseinandersetzen, aber gleichzeitig konservieren wir auch eine Form von Rassismus, indem wir überhaupt keine Begegnung mit anderen irgendwie ermöglichen. Und das ist dann sozusagen auch ein Erklärungsmuster dafür, dass die nach der Wende sozusagen überhaupt erstmal in irgendeiner Form Ansätze begonnen werden konnten, sich mit der NS-Diktatur auseinanderzusetzen. Und da haben sich natürlich dann im Hintergrund einfach andere Erzählungen über die NS-Diktatur auch in Familien etc. einfach tradieren können. Also wurden da weitererzählt, heroische Geschichten, Volksgeschichten etc., die so in der Bildungsformat, in der Schule oder außerschulischen Bildung nie konnten oder in der Öffentlichkeit durch Gedenken nie irgendwie aufgegriffen werden konnten oder aufgegriffen worden sind oder bearbeitet worden sind. Und das ist auch ein Punkt, der immer wieder auch mit von WissenschaftlerInnen mit angeführt wird als Erklärungsansatz. Dann haben wir natürlich auch eine wirtschaftliche Begründung sozusagen, also Angst vor eigenem wirtschaftlichen Abstieg in Regionen, die von Strukturwandel sehr stark betroffen sind, sprich wo Arbeitsplätze verloren gegangen sind, wo wenig Infrastruktur da ist, dann hat es zu tun mit der Stärke demokratischer Parteien und dem Umgang demokratischer Parteien mit der rechtsextremen Subkultur oder rechtsextremen Parteien. Das heißt, überall da, wo sich diese demokratischen Parteien nicht abgrenzen oder keine in ansprechenden Gegenmodelle präsentieren können, hat natürlich dann eine extrem rechte Partei oder eine extrem rechte Jugendgruppe oder einfach eine Kameradschaft, einfach sehr viel mehr Möglichkeiten in dieses Vakuum und diese Orientierungslosigkeit irgendwie reinzugehen und eigene Orientierungsangebote eben zu schaffen und damit auch Erfolg zu landen. Das heißt, es hat immer auch was damit zu tun gehabt, wie haben die Parteien, die demokratischen Parteien, die ja dann erst Anfang der 90er Jahre in Ostdeutschland auch angefangen haben, sich aufzubauen, dann, wie sind die damit umgegangen und je ignoranter sie damit umgegangen sind und je verharmlosender, desto leichter hatte es sozusagen die extreme Rechte. Das kann man definitiv auch so sagen. Ja, und heute haben wir die Situation, dass sozusagen es eine Stammwählerschaft gibt im Osten, die ist überwiegend, aber nicht nur männlich. Sie springt an auf Zukunftsangst, auf Bedrohung. Die kann wirtschaftlich oder auch kulturell begründet sein, also Angst vor Einwanderung, Angst vor Gender, Islam, ökologische Transformationen, Windräder etc., Klimawandeldebatte und so weiter. Also das sind einfach Themen, die da greifen. Und es zeigt sich eben auch gerade jetzt auch, du hast es angesprochen, Patrick, mit den Direktmandaten, die vor allem im Osten auch gewonnen worden sind. Das ist natürlich auch ein, wenn ich jetzt mal Matthias Quent, der sich da sehr gut im auskennenden Wissenschaftler zitiere, der sagt halt, das ist einfach ganz klar ein Zeichen von kommunalpolitischer Verankerung und von Normalisierung, wenn man Direktmandate gewinnt und zwar flächendeckend. Und das spricht einfach ganz klar für eine Stammwählerschaft und ein Potenzial, was da so schnell auch nicht wieder verschwinden wird normalerweise. Also davon kann man letztendlich leider schon auch ausgehen. Aber es gibt schon auch einen Unterschied. Es gibt Unterschiede auf jeden Fall zwischen Stadt und Land. Also in städtischen in Großstädten in Ostdeutschland sind auf jeden Fall demokratische Kulturen auch stärker noch und können stärker Gegenwind und auch Gegenangebote auch schaffen, weil es einfach eine gewisse Menge an Menschen auch gibt, die sich da auch eben auch engagieren und die bewusst auch in Großstädten leben, um dort eben ein kosmopolitisches oder vielfältiges Leben zu gestalten. Und die fehlen dann aber eben auch in den ländlichen Regionen, weil sie da eben dann auch wegziehen. Und dann bleiben halt die zurück, die sich eben anders sozialisiert haben. Und das ist schon auch ein wichtiger Grund oder eine wichtige Erklärung. Und aber zuletzt, das ist auch wichtig, darf man nicht letztendlich dann die Schlussfolgerung ziehen, dass im Osten alles wirklich eine Katastrophe ist und im Westen ist alles gar nicht so schlimm oder es ist irgendwie, muss man es nicht ernst nehmen, das wäre auch ein Fehlschluss. Also wir haben auch gerade, was Zustimmungswerte angeht, zu bestimmten rechtsextremen Einstellungen, auch im Westen teilweise katastrophale Zustimmungen, Werte etc. Wir haben radikale Landesverbände, wir haben also die schwerwiegende Aussagen kommen aus dem AfD-Landesverband Bayern oder Baden-Württemberg. Wir haben Bundestagskandidatinnen der AfD im Bundestag, die rechtsextreme Hintergründe oder rechtsextreme Aussagen haben, die aus westdeutschen Landesverbänden reihenweise sind. Also das ist bei weitem kein ostdeutsches Problem, aber die Unterschiede muss man schon benennen und die sind auch da.
Ja, super spannend. Also du hast mir mein Blickfeld geweitet auf dieses ganze Thema. Der Maxl hat es gerade auch schon bei der Einführung von der Frage erwähnt. Anfangs waren immer wieder die Linken sehr, sehr stark. In Ostdeutschland, wenn wir über die Linken sprechen, dann kommt mir immer gleich das Gespräch mit meinen Arbeitskollegen oder Ähnliches in den Kopf, wo man drüber spricht, vielleicht auch draufkommt, dass die AfD ja ganz schlimm ist. Und dann heißt es aber im gleichen Atemzug immer, ja, genauso wie die Linke. Und also ich persönlich, muss ich wirklich leider sagen, tue mich damit immer sehr hart, weil es also für mich völlig verschiedene Parteien sind. Aber ist der Vergleich so, sag ich mal, okay? Kann man den so überhaupt ziehen?
Na gut, also Vergleiche kann man prinzipiell schon irgendwie ziehen. Man muss halt schauen, zu welchem Ergebnis man kommt. Aber sozusagen die, oder das, was du wahrscheinlich meinst, diese Gleichstellung oder dieses Sagen, naja, letztendlich ist die Rechte und oder Rechtsextremismus eigentlich was ziemlich Ähnliches wie Linksextremismus, nur irgendwie auf einer anderen Seite oder auf der anderen Seite. Das ist sehr problematisch, dieser Vergleich tatsächlich, oder dieser, wenn man zu diesem Schluss käme. Es hat aber auch einen Hintergrund. Also es gibt sozusagen die sogenannte Hufeisentheorie. Das heißt, eine Theorie, die sich quasi Gesellschaft oder unsere politische Gesellschaft vorstellt wie ein Hufeisen. Das heißt also, am einen Ende des Hufeisens unten wäre der Linksextremismus, am anderen Ende des Hufeisens wäre der Rechtsextremismus und oben im Bogen des Hufeisens ist sozusagen die demokratische Mitte, da ist alles in Ordnung, da ist alles gut, da haben sich alle lieb und niemand will Böses. Und dann gibt es eben diese beiden Enden, die gleich schlimm sind und sich am Ende dann wie bei einem Hufeisen, was wieder aufeinander zuläuft, theoretisch auch angleichen kann und auch sich eben sehr, sehr ähnlich letztendlich auch ist, nur mit leicht anderer Ausprägung. Und das ist ein Modell, was sozusagen in der Wissenschaft eigentlich von niemandem mehr ernst genommen wird, der sich damit beschäftigt und sagt, das entspricht einfach nicht der Realität. Das ist ein Modell, was ein einfaches Muster präsentiert für eine komplexe Gesellschaft, mit dem man politisch auch wunderbar arbeiten kann, weil man sich selbst als die demokratische Mitte reinwaschen kann, als Funktionsträger, als Regierung, als Exekutive, als Gesetzgeber, aber auch die Behörden, Verfassungsschutzbehörden, Polizei können sagen, naja, wir sind ja okay, wir sind ja gut, wir sind die demokratische Mitte und die Ränder da außen, mit denen wir haben ja nichts zu tun und die sind die Extremen und es gibt ein ganz klares Gut und Böse und die sind alle gleich schlecht. Aber wir wissen eben aus diesen Mitte-Studien, dass es nicht so ist. Wir haben erstens keine demokratische Mitte, in der alles gut ist, ganz und gar nicht. Wir haben Rassismus, Antisemitismus bis weit in die sogenannte Mitte dieser Gesellschaft hinein. Wir erleben ja auch, es vergeht ja kaum ein Tag, an dem es nicht irgendwie Berichte über rechtsextreme Gruppen in Polizei, in Bundeswehr etc. Gibt. Das heißt, wir haben also nicht nur eine ideologische Verankerung, sondern auch eine personelle Verankerung in der sogenannten Mitte der Gesellschaft. Und letztendlich verkennt dieses Hufeisen ja auch die fundamentalen Unterschiede zwischen rechter Ideologie und linker Ideologie. Also eine rechte Ideologie, die sozusagen das Ziel hat, Gesellschaft zu formen mit Gewalt, zu formen nach Menschen, die lebenswert sind und Menschen, die nicht lebenswert sind oder weniger lebenswert, aufgrund bestimmter Merkmale, was eine völlig andere Ideologie ist als linke Ideologien sozusagen. Und dieser entscheidende Unterschied wird einfach da in diesen Theorien völlig oder in dieser Argumentation völlig außer Acht gelassen. Und es wird sozusagen hauptsächlich argumentiert mit der Gewalt. Also das heißt, wie äußern sich diese Phänomene, sie äußern sich mitunter auch durch Gewalt. Und das ist sozusagen dann die Argumentation, die da allein nicht greift. Genau. Und also mir fällt da immer dieser berühmte Spruch aus dem Känguru ein, wo das Känguru sozusagen auch konfrontiert wird mit der Aussage, dass es ganz egal sei, ob Links- oder Rechtsextremismus, und dass da kein Unterschied sei. Das sagt das Känguru dann, also aus den Känguru-Chroniken von Mark Uwe Kling. Es gibt aber einen Unterschied, die einen zünden Ausländer an, die anderen Autos. Und Autos anzünden ist schlimmer, denn es hätte mein Auto sein können, Ausländer besitze ich keine. Also ich finde, dieses Zitat trifft es immer wieder ganz gut auf den Punkt, wie unsinnig eigentlich so diese Gleichsetzung von Links und Rechts oder von Linksextremismus und Rechtsextremismus ist.
Ja, krass, da haben wir jetzt quasi gerade schon das ganze Spektrum so ein bisschen an den Rändern gesehen und sprechen jetzt auch ganz oft schon über Demokratie. Und da möchte ich jetzt gerne mal einhaken, weil Demokratie heißt ja auch, dass man das aushalten muss, was die Gesellschaft gewählt hat so ein bisschen. Und die AfD ist ja von Menschen gewählt worden. Jetzt ist aber schon so, dass andere Parteien und auch die Medien dazu neigen, die AfD als nicht demokratische Partei zu bezeichnen. Und ich glaube, das ist jetzt vorhin auch schon öfter mal erwähnt, dass es quasi eigentlich gar nicht zur Demokratie gehört. Mal ganz plump gefragt, ist das okay so? Und warum bezeichnet man die AfD als nicht demokratische Partei?
Ich fange mal andersrum an, also ist auch wieder eine sehr gute Frage. Ich fange mal andersrum an und sage, man kann sagen, dass die AfD demokratisch legitimiert ist. Das lässt sich so sagen, denn ihre Abgeordneten sind in den Gemeinderäten, in den Kommunalparlamenten, Stadträten, in den Landesparlamenten und im Bundestag sind sie durch WählerInnenstimmen legitimiert. Sie haben diese Stimmen bekommen zum gewissen Prozentsatz. Das heißt, sie sitzen da erstmal demokratisch legitimiert drin. Dies sagt aber halt noch gar nichts über die Ziele, über die politischen Ziele der Partei aus. Die NSDAP war in der Weimarer Republik auch durch Wahlergebnisse demokratisch legitimiert. Niemand würde die als demokratische Partei bezeichnen. Also man kann sagen, sie ist demokratisch legitimiert. Man kann auch sagen, sie ist intern demokratisch organisiert. Das muss sie auch sein, um als Partei im Sinne des Parteiengesetzes an Wahlen teilnehmen zu können. Das heißt, sie organisiert sich, sie wählt ihre Delegierten, sie wählt ihre Bundesvorsitzenden oder Bundessprecher und so weiter. Das tut sie alles in demokratischen oder sie setzt ihre Landeslisten für die Wahlen zusammen. Das tut sie alles in einer demokratischen Art und Weise, wie es eben vorgeschrieben ist. Also sie ist demokratisch legitimiert, sie ist intern demokratisch organisiert, aber wenn man ihre politischen Ziele anschaut, kann man nicht sagen, dass sie auch demokratisch ist. Also das sind sich im Prinzip BeobachterInnen aus Wissenschaft und Journalismus schon länger einig. Wir wissen ja auch, dass sogar der Verfassungsschutz quasi gerade auch einen Beobachtungsfall des Bundesverbandes eben, ja, es liegt ja eben gerade vor Gericht. Das heißt, wir warten auf die Entscheidung, die dann irgendwann kommen wird, ob sozusagen eine Beobachtung des Bundesverbandes der AfD aufgenommen werden kann, wenn sie dann als Verdachtsfall gelte. Die AfD hat dagegen geklagt, aber einzelne Landesverbände wie Thüringen werden schon beobachtet und wurden auch schon von den lokalen Ämtern als gesichert rechtsextrem benannt, genauso wie die Jugendorganisation der AfD auf Bundesebene, die auch vom Verfassungsschutz auch schon beobachtet wird. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Verfassungsschutzeinschätzungen da das Mittel der Wahl sind, um eine richtige Analyse zu treffen. Vor allem eben auch wieder Recherchekollektive oder Journalistinnen, journalistische Formate, investigativer Journalismus, die reden schon von Jahren durch Aufdeckung von diversen internen Mails, Chatprotokollen, aber auch von öffentlichen Aussagen immer wieder ganz klar davon, dass die Ziele der Partei letztendlich eine Abschaffung im weitesten Sinne des demokratischen Systems darstellt oder auch zumindest ein fundamentaler Angriff auf ganz klare Grundrechte wie Menschenwürde, Religionsfreiheit etc. Genau. Und man muss ja, es ist ja ein beliebtes Mittel auch, man muss ja auch immer wieder unterscheiden zwischen der Selbstdarstellung der AfD, im Wahlkampf, in Wahlprogrammen, Pressemitteilungen oder sowas und dann den Ergebnissen, den Beobachtungen der Ergebnisse eben von diesen Journalistinnen von außen. Ja? Also wir erleben ja, wenn sich führende Mitglieder immer wieder demokratiefeindliche oder menschenverachtende Aussagen treffen, dass sie dann wieder selbst das wieder relativieren oder zurückziehen oder die Aussagen ihrer Parteimitglieder irgendwie versuchen zu relativieren oder sich davon auch distanzieren. Aber weiter passiert nichts. Es findet kein Parteiausschlussverfahren statt oder man versucht nicht sozusagen diese Aussagen irgendwie nicht mehr gelten zu lassen, sondern im Gegenteil, sie wiederholen sich immer wieder und andere Leute sagen das auch immer wieder aus der Partei. Und gleichzeitig betont man immer wieder, man sei demokratisch, dann ist da natürlich einfach ein ganz klarer Widerspruch. Und dann sind diese Distanzierungen einfach wenig glaubwürdig und dementsprechend darf man auch nicht nur sich auf die Selbstdarstellung der AfD da irgendwie verlassen, sondern im Gegenteil, man muss eben gucken, was wird denn alles aufgedeckt und was ist denn gesichert als Ergebnisse da, die ganz klar sagen, dass die AfD aktiv gegen Grundrechte arbeitet und wenn sie die politische Gestaltungsmacht hätte, wir von vielen Grundrechten uns verabschieden müssten.
Ja, Martin, vielen Dank für diese interessante Einordnung. Ich glaube, das war jetzt auch sehr wichtig, mal darüber zu sprechen, weil es ja da, wie du schon sagst, einen Widerspruch gibt, aber doch ein sehr einheitliches Wording bei den Bürgerinnen und Bürgern, auch bei den Journalisten und auch bei Politikern. Wir würden ins Parlament wechseln, sozusagen, und vielleicht für die Hörerinnen, die nicht von Anfang an die Elefantenrunde gehört haben, dass wir die Frage kurz einordnen. Im Bundestag gibt es ja verschiedene Ausschüsse, die sozusagen die Gesetze vorbereiten, beraten, wo Experten angehört werden. Und diese Ausschussrunde, Pickrunde war, nachdem die Bundestagswahl war im Parlament, das kann man sich so vorstellen, dass jede Partei praktisch sich Ausschüsse raussuchen darf und irgendwann bleibt halt nichts mehr übrig. Die AfD hat unter anderem den Innenausschuss bekommen, ein sehr heikler Ausschuss, weil da sicherheitspolitische Themen unter anderem behandelt werden. Und jetzt war es so, dass in allen Ausschüssen, die die AfD besetzen durfte, die Ausschussvorsitzenden von den Mitgliedern des Ausschusses nicht gewählt wurden. Also jede Partei entsendet nach ihrer Prozentzahl, die sie bei der Wahl erzielt hat, Ausschussmitglieder und die haben alle Vorsitzenden durchfallen lassen. Jetzt ist natürlich auch hier wieder die Frage, ist das der richtige Weg der Parteien, die AfD da so auszugrenzen aus der parlamentarischen Arbeit? Ist das ein richtiges Mittel? Weil verhindern kann man ja zum Beispiel jetzt erst einmal nicht, dass die AfD zum Beispiel Innenausschuss besetzt. Und es war ja bei der letzten Legislaturperiode so, dass die AfD-Mitglieder in verschiedenen Ausschüssen tätig waren, auch Vorsitzende gestellt haben, teilweise auch welche, die mit sehr problematischen Haltungen aufgefallen sind. Und sie sitzt natürlich auch im parlamentarischen Kontrollgremium mit drin, da wo die Geheimdienste unter anderem BND, MAD, beobachtet werden. Wie siehst du diesen Umgang, der da jetzt vor wenigen Wochen vorgenommen worden ist von den anderen Parteien? Ist das in Ordnung oder holt man sich da noch bloß wieder Probleme unter Umständen ins Haus, dass die AfD wieder Aufmerksamkeit erregt in der Öffentlichkeit oder sowas?
Ja, das ist auch wieder eine sehr gute Frage. Die hat viel auch mit der vorherigen Frage zu tun, also ob die AfD eine demokratische Partei ist. Und genau, viele sind der Meinung, dass sie eben nicht eine demokratische Partei ist, sie aber in einem demokratischen Institution, nämlich dem Parlament, sitzt und dort eben auch verschiedene Rollen und Funktionen einnehmen wird oder einnimmt. Genau, die Wahl von Vorsitzenden von Ausschüssen sind ja mehr oder weniger Gepflogenheiten, die unter den Parlamentsparteien oder Fraktionen schon lange irgendwie existieren. Und jetzt kann man sagen, Gepflogenheiten kann man einhalten oder auch nicht. Man kann mit ihnen auch brechen. Das ist erstmal die eine Sache, aber die entscheidet sich dann eben daran, wenn man sie bricht oder warum man sie bricht, daran an der Frage, gibt es denn inhaltliche Gründe, diese Gepflogenheiten nicht einzuhalten? Und wenn es mehr oder weniger für die meisten Parteien dort und auch für beobachtende Wissenschaft, Journalismus etc., was ich vorhin schon genannt habe, mit der Meinung, klar ist, die AfD ist keine demokratische Partei, dann kann man auch sozusagen, können die Abgeordneten, die Vorsitzenden wählen, auch ihrer Verantwortung nachkommen und zu sagen, ich wähle da eine Person, die ich nicht geeignet sehe, charakterlich oder inhaltlich dieses Amt irgendwie zu führen, oder sie ist Mitglied einer Partei, die ich nicht dafür geeignet sehe, diesen Ausschuss zu führen, dann können diese Abgeordneten selbstverständlich auch sagen, dass sie von diesen Gepflogenheiten einfach abweichen. Wir haben diesen Fall einfach jetzt auch noch nie gehabt, meines Wissens nach, sozusagen, dass es dazu auch kommt, dass so eine inhaltliche Differenz oder einfach auch so eine extrem, in weiten Teilen extrem rechte Partei da einfach vorhanden ist und dementsprechend auch zu diesem Bruch dieser Gepflogenheiten kommt oder kam. Und insofern ist es aus meiner Sicht eine völlig legitime Entscheidung zu sagen, wir wollen nicht, dass der Innenausschuss, der Themen Sicherheit etc. behandelt, von einer AfD-Person irgendwie angeführt wird oder beispielsweise andere mögliche Ausschussvorsitzende, die den Klimawandel den Menschengemachten leugnen und dann aber irgendwie im Klimaausschuss oder Umweltausschuss irgendwie einen Vorsitz bekommen könnten oder sollten. Also das ist einfach aus meiner Sicht auch einfach eine Verantwortungsfrage, die Abgeordnete mit ihrer Wahl da einfach selber auch treffen können. Und man darf eins ganz klar auch nicht vergessen. Extrem rechte Parteien sind nicht interessiert an einem Konsens, an einer Kompromissfindung, an einer lösungsorientierten gemeinsamen parlamentarischen Arbeit. Das interessiert sie nicht. Sie nutzen das Parlament als Bühne für ihren Wahlkampf, für ihre Blase, um ihre Blase zu bedienen und auch darüber hinaus auch neue AnhängerInnen zu finden. Aber man braucht sich nicht einbilden, dass man mit der AfD sozusagen lösungsorientiert auf den Feldern von Gesundheitspolitik, Wirtschaftspolitik irgendwie über einen längeren Zeitraum in irgendeiner Form eine Lösung finden kann. Also das heißt, daran ist die AfD nicht interessiert. Und das sagt mehr oder weniger die um sie herum wabernden Köpfe auch. Also es gibt ein ganz prominentes Beispiel, Zitat von Götz Kubitschek, der Leiter des Instituts für Staatspolitik, was mittlerweile auch als rechtsextrem vom Verfassungsschutz eingestuft worden ist und was enge Kontakte zur AfD, führenden AfD-Leuten immer wieder hat und über die Jahre auch hatte. Einer der Vertreter der neuen Rechten in Deutschland, und Götz Kubitschek sagt, wir wollen nicht teilhaben an dieser Party im Salon sozusagen, wir wollen die Beendigung der Party. Also das heißt, er will nicht irgendwie an diesem Spiel, in diesem dekadenten Spiel in der liberalen Demokratie teilhaben und irgendwie hier ganz kompliziert in demokratischen Prozessen irgendwelche Kompromisse zu suchen. Nein, er will die Beendigung dieser Demokratie, er will ein anderes System, ja. Und genau das ist das, warum es eigentlich aus meiner Sicht keine andere Wahl gibt, als zu sagen, wir erkennen diese Partei nicht als eine an, die lösungsorientiert und demokratisch in diesem Parlament arbeiten will. Und deswegen gestehen wir auch nicht die Möglichkeiten zu, die wir anderen Fraktionen zugestehen würden.
Vielen Dank, sehr spannend. Ich erinnere mich an viele, viele Diskussionen zu dem Thema, auch im Freundeskreis. Ist es jetzt cool oder ist es nicht cool? Und ich finde, das hast du sehr, sehr schön erklärt, warum es vielleicht auch okay war. Genau, vorher hatten wir auch mal kurz schon mal drüber gesprochen. Die AfD ist gerade viel in der Nähe der Querdenkerbewegung unterwegs und zeigt da ganz, ganz offen ihre Ablehnung für jegliche Corona-Maßnahmen, schon die ganze Pandemie durch. Oftmals fragt man sich bei Spitzenpolitikern der AfD, wie sie sich so verhalten können. Also als gutes Beispiel für mich ist immer, dass Anfang 2021 der Bundestagsabgeordnete Thomas Seitz auf der Intensivstation war, selbst davon gesprochen hat, dass er sein Leben gerettet worden ist dort wegen einem starken Corona-Fall und dass er kurz nach seiner Rückkehr in den Bundestag erneut gesagt hat, dass in seinen Augen weiterhin keine pandemische Lage vorliegt. Das ist ja irgendwie schon, also ein bisschen absurd. Jemand, der fast daran gestorben wäre, sagt, da ist doch nichts, ist doch nur eine Grippe. Wie ist sowas zu erklären und warum machen Sie sich damit nicht einfach nur unglaubwürdig?
Ja, das ist auch wieder eine gute Frage, weil letztendlich die Corona-Pandemie ein bisschen auch jetzt aufgezeigt hat, wenn man von Anfang an der Pandemie beobachtet hat, wie die AfD auf die Pandemie reagiert, zeigt die AfD letztendlich ja quasi alle ihre Gesichter, die sie hat in dieser Pandemiephase. Also wir müssen uns erinnern, dass zu Beginn der Pandemie, also noch im Januar 2020, als die ersten Meldungen kamen von diesem Virus, dass die AfD sozusagen eine Partei war, die der Bundesregierung vorgeworfen hat, nicht hart genug zu reagieren, um dieses Virus an der Verbreitung in Deutschland oder Europa zu hindern, hatte natürlich auch wieder grenzpolitische Abwägungen, diese Argumentation, die AfD geführt hat, also die dann so argumentiert hat, wir müssen die Grenzen jetzt dicht machen, damit dieses Virus nicht nach Deutschland kommt, und der Bundesregierung vorgeworfen hat, eben dieses Virus nicht ernst zu nehmen. Dann wissen wir alle, was danach geschehen ist, und seit März 2020 leben wir mehr oder weniger in diesem Zustand und konnten aber beobachten, wie die AfD ihre Einstellung zu dieser Pandemie und zu diesem Virus und den Maßnahmen, die es dazu gibt, also auch gewandelt hat und da immer aber noch nicht homogen ist. Also wir haben einerseits erlebt natürlich, wie sich immer mehr AfD Einzelpersonen, aber auch Verbände quasi sich der Querdenkenbewegung und anderen Corona-LeugnerInnen-Bewegungen angeschlossen haben, mit ihnen gemeinsam auch Veranstaltungen durchgeführt haben. Der traurige Höhepunkt war ja dann eben auch der Sturm auf den Bundestag oder das Reichstagsgebäude, als dann auch einzelne VertreterInnen dieser Querdenkenbewegung von AfD-Abgeordneten ins Parlament eingelassen worden sind und so weiter. Also wir erleben da durchaus auch einen kompletten Wandel, aber auch nicht bei allen. Es gibt daneben andere, und das ist auch ein interner Streit in der AfD, wie man mit dieser Pandemie umzugehen hat. Gerade was das Thema Impfen auch angeht, ist auch sehr spannend, wer ist in der AfD-Fraktion geimpft und wer nicht und wie wird mit Leuten umgegangen, die sich impfen lassen oder nicht impfen lassen. Also da herrscht einfach sehr große Heterogenität da, und es ist tatsächlich auch ein Erklärungsbeispiel dafür, warum die AfD ein bisschen auch an Wählerstimmen, würde ich sagen, eben auch verloren hat, weil sie eben da auch keine klare Haltung vielleicht auch dazu hat. Wobei, das hängt schon noch an vielen anderen Gründen auch. Aber also Widersprüche sind tatsächlich da, die werden in Kauf genommen. Ist letztendlich auch nicht steuerbar für die AfD, ob sie jetzt irgendwie als widersprüchlich da in so einem Fall wahrgenommen wird, weil sie einfach viel zu heterogen ist in diesen Aussagen, weil viele wir wissen ja, dass AfD-Funktionäre sehr, sehr laut poltern in sozialen Medien, und dementsprechend gilt für die AfD einerseits auch dieser Grundsatz, je mehr Aufmerksamkeit, desto besser, egal ob gute oder schlechte. Und auf der anderen Seite könnte sie es gar nicht, also sie wird es gar nicht schaffen, einen einheitlichen Kurs in der Pandemie-Politik irgendwie momentan durchzuringen und den dann auch alle Verbände, alle Landesverbände, alle Ortsgruppen in irgendeiner Form da irgendwie auch akzeptieren und aufnehmen würden, weil dieses Thema einfach ja schon einfach sehr breit in den Meinungen da die AfD mehr oder weniger fragmentiert. Ja.
Okay, krass. Also ich verstehe, warum es so ist. Ich finde es trotzdem weiterhin einfach absurd, auch als Wähler, dass ich sage, dass ich sowas akzeptieren kann, so eine Aussage. Aber du hast mir gut erklärt, warum es so ist. Eine Frage, die finde ich immer super interessant, ist auch wieder so eine kleine Widerspruchsfrage. Vielleicht ist es auch die gleiche Antwort. Eine Frau, die ganz, ganz vorne bei der AfD steht, ist Alice Weidel. Alice Weidel ist aber auch ganz gut darin, zum Beispiel auf ein klassisches Familienbild zu verweisen und zu sagen, eine Familie besteht aus Vater, Mutter, Kind. Jetzt ist das in meinen Augen auch wieder so ein Thema. Die Frau ist ja bekennend lesbisch und lebt in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft. Warum? Also nicht, warum sie das tut. Ich finde es sehr gut, dass sie das tut. Aber warum stellt sie sich vorne hin und sagt dann, dass das nicht okay ist? Also ich finde es komisch.
Ja, ich kann, also direkt auf Frau Weidel kann ich das jetzt nicht beziehen, was ich darauf antworten würde. Aber allgemeiner gibt es eben die Beobachtung, dass es tatsächlich in solchen Strukturen so ein Verhalten gibt, was im Prinzip einen internen Widerspruch, also einen, ich würde sagen, so eine kognitive Dissonanz, also dass ich in mir selbst sozusagen es aushalte, dass ich mich einer Gruppe zuordne, die eigentlich einen Teil von mir ablehnt, ich aber mich trotzdem dieser Gruppe zugehörig fühle oder zugehörig fühlen würde. Das ist sozusagen so ein sozialpsychologisches Phänomen von der eigenen Selbstaufwertung. Also es gibt eben dominante Gruppen, und die weiße Mehrheitsgesellschaft wäre in dem Fall die dominante Gruppe, und Menschen, die jetzt lesbisch sind oder homosexuell sind und sich aber dieser Mehrheitsgesellschaft und eben einer extrem rechten Partei zugehörig fühlen, die fühlen sich also mehr dazugehörig als zu dieser anderen Gruppe, mit denen sie auch angehören, nämlich jetzt eben der homosexuellen Menschen, könnte man sagen. Das ist halt eines ihrer Persönlichkeitsmerkmale oder einfach ihre sexuelle Orientierung. Aber sie fühlt sich sehr viel mehr zugehörig dieser weißen Mehrheitsgesellschaft und lehnt sehr viel mehr ab, Migrantinnen, Einwanderung, Vielfalt sozusagen. Und das ist ihr sehr, sehr viel, oder das ist solchen Menschen dann in der Regel sehr viel wichtiger, dass sie sich über diesen Ausschluss eine grobe Zugehörigkeit führen, nämlich der weißen Mehrheitsgesellschaft, und dann aber Einschränkungen aufgrund dieses anderen Merkmals einfach in Kauf nehmen und sagen, naja, das muss ich jetzt halt, diese Pille muss ich jetzt sozusagen schlucken, oder das ist schon okay so, oder Hauptsache ich gehöre quasi, ich kann andere abwerten, eben und mich selbst dann dadurch auch aufwerten und mich wenigstens dazugehörig fühlen. Also das ist eher so ein sozialpsychologisches Phänomen tatsächlich.
Martin, lass uns doch kurz noch einen Blick auf die nächste Landtagswahl in Bayern nächstes Jahr werfen. Es hat bei der letzten Landtagswahl vor allem die CSU ja versucht, die AfD rechts zu überholen und Wähler zurückzuholen ins eigene Lager. Diese Strategie ist gescheitert. Die AfD ist mit einem recht guten Ergebnis in den Landtag eingezogen. Die CSU hat ein sehr schlechtes Wahlergebnis für ihre Verhältnisse abgeliefert. Und man hat jetzt aber in der letzten Bundestagswahl auf dem Land gesehen, dass die AfD schon ein Wählerpotenzial von 8-13% zum Teil hat, sich diese Wahlergebnisse auch verfestigen. Denkst du, dass es bei der nächsten Landtagswahl da Verschiebungen gibt? Also kann die CSU da Wählerschaft zurückholen, in Anführungsstrichen? Die Frage ist natürlich auch, ob man das überhaupt möchte aus CSU-Sicht. Oder glaubst du, dass sich das jetzt hier aktuell so auf dem Niveau einpendelt, dass die AfD, egal was sie macht im Bayerischen Landtag, irgendwo zwischen 8-13% rausgeht aus der Wahl?
Ja, ich bin ein bisschen vorsichtig mit allzu weiten Prognosen. Ich kann mir bestimmte Sachen vorstellen. Also ich gehe schon davon aus, dass die CSU auf einigen Politikfeldern oder bei einigen Themen gewissermaßen schon wieder versucht, im Prinzip die Wählerschaft von der AfD abzuziehen. Das ist vor allem, denke ich, bei gesellschaftlichen Themen wahrscheinlich, oder also ich beispielsweise das Thema Migration und Sicherheit, da wird es definitiv Versuche geben, oder jetzt auch die Gender-Debatte um Sprache und so weiter. Ich glaube, das werden Themen, die auf eine sehr deutliche und sehr populistische Weise eine Rolle spielen könnten, dass die CSU sozusagen der AfD da versucht, wieder ein gewisses Wählerpotenzial abzuarbeiten. Ganz anders verhält sich beispielsweise bei der Klimapolitik, das konnte man ja auch schon beobachten. Also die CSU wird jetzt nicht anfangen, den menschengemachten Klimawandel zu leugnen und zu sagen, wir müssen nichts mehr tun, um der AfD Wählerstimmen abzuholen, sondern sie wird da im Gegensatz dazu eben versuchen, den grünen Wählerpotenzial eben da abzugreifen und eher dann vielleicht noch auf die wirtschaftliche Komponente noch stärker zu spielen beim Klimawandel und zu sagen, ja, Klimawandelpolitik ja, aber eben noch mit stärkerem Vorsicht, was wirtschaftliche Entwicklungen angeht. Also das heißt, es ist sehr nach Politikfeld, wird es sicherlich sehr unterschiedlich sein. Aber du hast natürlich recht, also es ist fatal und gefährlich, quasi auf, also sozusagen diesem Ruf zu folgen und zu sagen, ja, wenn wir jetzt unseren Wahlkampf und unsere politischen Inhalte auch wieder Richtung AfD und nach rechts schieben, dann ja, machen wir die AfD weniger gefährlich, indem wir ihre Stammwählerschaft ablösen. Es hat sich immer schon gezeigt, dass das original gewählt wird, Punkt eins. Und zweitens hat man damit ja auch Effekte. Ja, also man verändert ja auch den Diskurs und man verändert sozusagen auch normale Aussagen im Diskurs. Und wenn man dann eben als große Partei wieder anfängt, mehr Rassismus zu befeuern etc. oder mehr Vorurteile, Ressentiments irgendwie zu streuen und mehr Populismus, mehr populistische Aussagen zu treffen, dann hat es natürlich auch einen Effekt auf Gesellschaft und auf Zusammenleben und auch tatsächlich auf die Gefahr für Betroffene, die dann eventuell von Diskriminierung oder sogar auch Gewalt betroffen sind, weil sich durch solche Diskurse natürlich immer auch einzelne Menschen oder Gruppen ermutigt fühlen, Gewalt auszuüben gegen die Menschen, die da eben polemisch und rassistisch in den Fokus gerückt werden. Dementsprechend ist es aus verschiedenen Gründen einfach fatal, sondern das einzig Richtige ist eine ganz klare Abgrenzung, sowohl inhaltlich als auch personell. Ich glaube, dass das auf manchen Themenfeldern eben anders laufen wird als auf anderen, so wie ich das eben geschildert habe. Ja.
Vielen Dank für deine Erörterung. Das ist tatsächlich eine Beobachtung, die ich auch gemacht habe. Wenn man vielleicht für die Zuhörerinnen, die nicht aus dem Fazit Bayern kommen, die Grünen haben im Bayerischen Landtag sehr viele Abgeordnete sitzen und da war sehr starke Basis, also seit 10, 15 Jahren mittlerweile. Das heißt, du denkst eher, dass die CSU sich wahrscheinlich inhaltlich versucht, bei den grünen Wählerstimmen zu gewinnen, vor allem in den städtischen Räumen. Das wäre wahrscheinlich aus strategischer Sicht sinnvoller sein, wie du sagst, als jetzt da sie wieder Richtung Rechte zu wenden.
Zumindest auf manchen Politikfeldern oder bei manchen Themen, ja.
Okay. Dann lassen wir uns überraschen.
Ja, und mit dem Blick auf so eine Wahl spricht man ja auch ganz oft über Politik mit anderen Leuten, man unterhält sich, man tritt in den Dialog, ey, was willst du eigentlich? Und ich glaube, das ist auch nicht mal nur bei einer Wahl so, sondern das ist ja auch, sage ich mal, in einem normalen Alltag der Fall, dass man einfach sich über Politik unterhält, über Meinungen und Meinungen austauscht. Und da stellt sich jetzt natürlich noch eine abschließende Frage, weil wir als PfadfinderInnen, wir stehen für Weltoffenheit und wir stellen uns auch ganz klar gegen Diskriminierung jeglicher Art, also und auch gegen Extremismus, egal an welchem Rand, und auch gegen Antisemitismus. Und die Ansichten der AfD sind da irgendwie nicht ganz so mit unserer Arbeit vereinbar. Mal angenommen, ich treffe jetzt auf jemanden, der vermeintlich AfD-Wähler oder AfD-Wählerin ist und komme mit dem in direkten Kontakt. Sollte ich dann in Dialog treten? Sollte ich da mit dem wirklich über Politik reden? Kostet mir das eher Nerven oder sollte man das tun? Und wenn ja, wie macht man das am besten?
Ja, das ist natürlich immer die Frage der Fragen und die ist aber auch super spannend und super wichtig. Und es kommt aber schon auf bestimmte Rahmenbedingungen einfach an. Also ich sage immer, man muss sich als allererstes fragen, welche Beziehung habe ich zu dieser Person und welches Ziel habe ich in Bezug auf die Beziehung zu der Person. Also ist es eine Person, die ich gerade kennengelernt habe oder deren die Beziehung zu mir nicht wichtig ist, weil sie vielleicht nur eine Arbeitsbeziehung oder was heißt nur, weil sie vielleicht irgendwie einfach eine flüchtige Beziehung ist, jemanden Freund von einem Freund, den ich vielleicht auch so nicht wiedersehen wird. Oder ist es eine Person, die mir nahe steht und die aber auf einmal oder jetzt immer mehr schleichend sozusagen solche Äußerungen trifft und ich eigentlich das Ziel habe, die Beziehung zu dieser Person zu erhalten, weil ich sie gerne halten will und weil ich diese Person mag. Also das ist immer ganz wichtig zu verorten, was für ein Ziel habe ich denn mit dieser Beziehung zu dieser Person, die diese Sachen äußert. Und dann auch, was für Ressourcen habe ich und will ich dafür aufwenden? Also ich kann jetzt irgendwie mich stundenlang eben auf einen Dialog einlassen und dafür recherchieren und was weiß ich noch für die Auseinandersetzung mit einer Person, die gesichert rechtsextreme Einstellungen hat. Das wird letztendlich nichts bringen. Das kann vielleicht irgendwie in der Form spannend sein, mal so eine Diskussion zu führen, aber letztendlich muss man sich nicht einbilden, dass man eine gesichert rechtsextreme oder eine mit einem gesichert rechtsextremen Weltbild eine Person da irgendwie in der Form beeinflussen oder zurückholen kann. Die Einbildung machen muss man sich nicht machen. Anders verhält es sich da mit Personen, die sich vielleicht unsicher äußern, die noch nicht politisch sozialisiert sind oder noch nicht vollends politisch sozialisiert sind oder die quasi in ihrer Form der Aussagen eher hilfesuchend sind und Erklärungen suchen. Da würde es sich schon mehr lohnen, einfach da sich dahinter zu klemmen und zu sagen, hey, ich schaue das jetzt mal nach und ich treffe mich mit dir nochmal und wir quatschen da nochmal drüber. Und genau, also da muss man einfach ganz, ganz genau gucken, was ist das für eine Person und was will ich da von dieser Beziehung und wie wichtig ist es mir irgendwie, daran zu arbeiten. Und letztendlich ist aber auch der Rahmen ganz, ganz wichtig. Also das heißt, wenn wir wirklich von einem Dialog sprechen, wo man zu zweit ist oder vielleicht zu dritt und sonst auch niemand dabei ist, weder jetzt online oder offline, sprich niemand liest mit oder niemand hört mit, dann kann man sich auf solche Debatten schon viel eher einlassen und viel eher auch offen irgendwie, oder das heißt offen, auch mal einfach längere Sachen auch aussprechen zu lassen und auch mal was auszuhalten, wenn das Gegenüber vielleicht krasse Aussagen trifft oder ja, irgendwelche Aussagen, die erstmal ziemlich menschenverachtend klingen oder sowas. Ganz anders sieht es aus, wenn es im Rahmen einer größeren Veranstaltung oder in sozialen Medien ist. Dann ist es wirklich keine gute Idee, sich einzubilden. Man müsste jetzt hier irgendwie eine sachliche Debatte mit so einer Person führen, weil natürlich, das verhält sich so mit Verschwörungserzählungen, das verhält sich aber auch so mit Vorurteilen und Ressentiments, die geäußert werden, dass sie in erster Linie erst einmal einfache Erklärungen und anschauliche Erklärungen für komplexe Phänomene bieten und die in der größeren Debatte einfach immer erstmal schlagen, ja, und immer erstmal Eindruck machen. Und wenn man versucht, sachlich dagegen zu argumentieren, dann ist es häufig sehr viel komplexer, so wie unsere Welt halt komplexer ist und die Probleme auch komplexer sind. Und damit hat man aber in der versuchten objektiven Debatte irgendwie mit kurzer Aufmerksamkeitsdauer eigentlich immer den kürzeren gezogen. Und deswegen empfiehlt es sich dann nicht in einer größeren Rahmen irgendwie da so eine tiefe Debatte zu führen, sondern wenn dann zu sagen, wenn sowas vorkommt auf einer Versammlung oder sowas, einfach dann irgendwie klar in einen kleineren Austausch zu gehen und eher in größeren Versammlungen mal klar zu sagen, das ist jetzt hier nicht Thema, wir können das jetzt hier so nicht diskutieren. Du hast jetzt auch Aussagen getroffen, die waren verletzend oder diskriminierend oder ich bin mir jetzt gerade sicher, dass ich dem nicht zustimme und dass es da auch sichere, gute Argumente und dass es auch eine, fast vielleicht eine fachlich falsche Darstellung war, aber wir können das hier jetzt so nicht lösen. Das führt zu weit, das müssen wir an anderer Stelle machen. Aber wir distanzieren uns ganz klar von solchen Aussagen. Also da ist eher so das hier die richtigere Herangehensweise, weil eben auch viele Menschen zuhören und davon auch mehr oder weniger beeinflusst werden. Und da schlagen halt nun mal vermeintlich einfache Erklärungen jetzt eher so sachliche und komplexe Argumentationsmuster, wo man vielleicht auch gar nicht auf Anhieb alle Fakten dazu parat hat. Und hinzu kommt ja noch, dass wir uns daran erinnern müssen, dass Extremrechte ja auch solche Veranstaltungen, solche größeren Zusammenhänge als Bühne gezielt nutzen, um zu sagen, ich lasse jetzt hier meine Aussagen vom Stapel und am Ende sind vielleicht zwei oder drei, die ich damit kriege. Mehr will ich gar nicht erreichen. Ich bin nicht daran interessiert, dass wir jetzt hier irgendwie diskutieren und ihr eure Meinung sagt und ich meine Meinung sage und wir irgendwie, sondern das will ich gar nicht. Ich will eine Bühne haben und am Ende sind zwei oder drei, die gehen später auf meine Facebook-Seite von meiner Partei oder was auch immer und die habe ich dann. Und das ist das Ziel. Und da müssen wir halt ganz klar sagen, nein, das geht hier nicht, das funktioniert so nicht. Dementsprechend muss man also auch nach dem Rahmen unterscheiden. Wie viele hören zu, wie viele lesen mit? Wer äußert diese Sachen? Ist sie gefestigt, rechtsextrem? Ist sie eher verunsichert? Und was für Ziele habe ich mit dieser Person? Was will ich mit dieser Beziehung? Und da ist es auch gut, dann auch zu trennen. Zuerst mal zu sagen, ich schätze dich als Person, als Mensch, aber was du gesagt hast, dem kann ich nicht zustimmen und das finde ich problematisch. Und wenn man diese Trennung auch einfach erstmal hinkriegt, dann kann man auch eine Zeit lang in diese Beziehung arbeiten. Das leben wir gerade bei Verschwörungserzählungen jetzt auch ganz häufig, dass es dann passiert, dass Menschen in der Familie oder im Freundeskreis oder wo auch immer im Verein halt dann einfach diese Dinge erstmal ausklammern und schauen, wie kommen sie denn, ohne über diese Dinge zu reden, miteinander klar? Wollen sie diese Beziehung weiterführen? Verändern sich da Sachen? Oder geht es dann irgendwann wirklich auseinander, weil man auch sich auf keine gemeinsamen Quellen, auf keine gemeinsamen Werte mehr einigen kann? Und so letztendlich ist dieser Weg, wenn man eine Beziehung erstmal halten will, wenn auf einmal solche Aussagen getätigt werden.
Ja, also ich finde, man merkt schon, dass das ein ziemlich komplexes Thema ist, irgendwie auch ein ganz schmaler Grat, den man da selber bei einer Gesprächsführung irgendwie ein bisschen einhalten muss, auch ein bisschen auf sich selber hören muss. Aber ich finde die Tipps von dir auf jeden Fall super hilfreich. Ich hoffe, die HörerInnen hier auch. Und wir können da zumindest mal anknüpfen und uns in Zukunft ein bisschen dran orientieren, an diesen Handlungsempfehlungen, sage ich mal. Und ja, damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende unserer Sonderfolge angekommen und hoffen, dass hier, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass ihr einiges mitnehmen konntet für euch, dass ihr vielleicht auch ein paar neue Sachen gehört habt, dass ihr dieses ganze Thema so ein bisschen besser versteht. Hier an der Stelle ein kurzer Werbespot für die Kampagne vom VCP direkt. Auf die Plätze gegen Hetze ist auch eine Aktion und falls euch das ganze Thema so ein bisschen interessiert gegen Rechtsextremismus, gegen Diskriminierung, dann schaut da auf jeden Fall mal auf der Website vom VCP vorbei. Und ja, das war es auch schon mit der Werbung. An der Stelle möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, Martin, bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und unsere ganzen vielen Fragen beantwortet hast. Das waren dann doch ein paar mehr, als wir ursprünglich gedacht haben, aber es ist auch ein super spannendes Thema. Also großes Dankeschön. Und ja, ich glaube, damit sind wir tatsächlich sogar schon fertig. Wir sagen noch einmal Danke in den Schnitt an den Faye. Das vergessen wir nämlich ganz oft. Danke, Faye, dass du uns immer mal ein bisschen rettest, falls mal was nicht so glatt läuft. Und auch generell an euch, die hier zuhören. Falls ihr Fragen noch habt oder Feedback oder auch Gedanken zu irgendeiner Folge, dann schreibt uns die immer ganz gerne an elefantenrunde@vcpbayern.de oder hinterlasst einfach eine Bewertung für unseren Podcast. Da freuen wir uns auch immer sehr drüber. Ja, und an der Stelle dann vielen Dank, Martin.
Gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen und alles Gute für eure Kampagne.
Vielen Dank. Und danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Elefantenrunde, der jugendpolitische Podcast des VCP Bayern. Gefördert durch Mittel des Bayerischen Jugendrings.